sein. Es ist eine Riesenehre, predigen zu können. Ich möchte mich auch bedanken an die Leiterschaft, auch für die Einladung. Ja, es ist schön, hier zu sein. Und heute Morgen geht es um das Thema Leben in deiner neuen Identität. Ich stelle mich zuerst selber mal kurz vor. Ich glaube, einige kennen mich noch nicht. Ich bin der Benny Rook, aber mein Name geht mir so ein bisschen voraus in Bad Nang. Mein Vater ist der Uli Rook und hat wirklich in Bad Nang viel fürs Reich Gottes bewegt, wird auch ja zu Recht geehrt und ist jetzt oben in Staffenhagen und bildet da weiter Reich Gottes. Genau, ich bin 2019 in eine Jüngerschaftsschule gegangen in Bad Gandesheim und dann nach Corona aufs theologische Seminar. Das ist sogar genau das gleiche, wo die Bettina Palmer, da habe ich heute Morgen mitgekriegt, dass sie auch kommt. Ist ganz witzig, ja. Und da bin ich jetzt irgendwie hängen geblieben seit 6 Jahren. Schreibe gerade meine Masterthese über Erweckungsbewegungen und den Heiligen Geist. Das ist mein Herzensthema. Ich weiß nicht genau warum, aber seit Kind an hatte ich schon immer ein tiefes Verlangen danach, Gott zu begegnen. Ja, seine Gegenwart zu spüren, eine Begegnung im Heiligen Geist zu haben. Und ich weiß, ihr seid heute Morgen hier, weil ihr das gleiche Verlangen habt. Und vielleicht fangen wir mal ganz anders an. Ich möchte sowieso vor der Predigt beten. Ich hatte, als ich für diesen Vormittag gebetet habe, den Eindruck, dass Leute hier sind, die sich auf eine besondere Art und Weise heute Morgen nach dem Frieden Gottes sehen, nach dieser Ruhe. Nicht neuen Urlaub, nicht nochmal irgendwie längere Pause, sondern wirklich den Frieden Gottes in deinem Herzen. Und während ich jetzt für die Predigt bete, möchte ich auf eine besondere Art und Weise für die beten, die es betrifft. Lass uns mal unsere Augen schließen. Und wenn es du bist, kannst du auch kurz ein kleines Handzeichen vor Gott geben, sagen, Jesus, ich sehne mich heute nach deinem Frieden. Ich sehne mich heute nach deiner Ruhe auf eine besondere Art und Weise. Und Herr Jesus, ich lade dich jetzt nochmal ganz bewusst ein für diese Predigt, Herr. Vater, dass Gedankenknoten, Gedankenspiralen sich lösen, Jesus. Dass dein Frieden reinkommt, Herr, wo Unruhe sind, wo Stürme sind. Jesus, dass es nicht eine bessere Idee ist, sondern der Frieden Gottes. Und Heiliger Geist, komm du jetzt mit deiner Kraft, Herr. Setz du auch Menschen, die jetzt in Ketten sind, heute Morgen frei, Herr. Und bring deinen Frieden in Herzen. Jesus, ich bete auch für die Predigt, ja, dass dein Wort in Herzen trifft, Herr, und dass du durch mich sprichst. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen von 2. Korinther 5, Vers 17 lesen. Da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, beim Thema neue Identität, da könnte man wirklich viel drüber reden, da könnte man auch Bücher drüber schreiben und Leute haben es getan. Mir geht's heute Morgen ganz besonders um 3 Punkte, die ich betonen möchte. Und der erste Punkt ist, dass deine neue Identität in Christus innewohnend ist. Du kannst sie dir nicht verdienen, sie lebt in dir. Ja, hier in 2. Korinther 5, 17 ist die Erklärung, dass die Grundlage davon, dass du eine neue Identität in Jesus hast, die Grundlage liegt darin, dass es nicht mehr du bist, der nur lebt, sondern Christus lebt in dir, lebt mit dir, lebt durch dich. Das heißt, da kommt eine Begegnung mit Gott. Ja, die Bibel nennt es manchmal die Wiedergeburt. Das kann eine starke Begegnung sein oder über eine Zeit, dass der Heilige Geist offenbart, wer Jesus für dich ist. Ja, da gibt's diese Geschichte mit Jesus und den Jüngern. Er sagt, wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der lebendige Sohn Gottes. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut, also Gedanken, ein anderer Mensch, ein gutes Buch, haben dir das nicht offenbart, sondern der Heilige Geist von meinem Vater hat dir das offenbart, dass ich der Christus bin. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 12, dass Jesus, er aber, in das Seine kam und das Seine hat ihn nicht angenommen. Ja, das Seine ist diese Welt, in die Jesus gekommen ist und ja, heute ist sind auch die Wahlen, du kannst dir auch die Wahlprogramme durchlesen und du wirst sehr schnell merken, dass seine Jesus nicht mit offenen Armen aufgenommen hat. Aber dann gibt es eine Verheißung für dein Leben in Johannes 1, Vers 12. Und da steht, diejenigen, die ihn aber aufnahmen in ihr Herz, die haben das Recht bekommen, Kinder Gottes zu heißen. Der erste Punkt ist, deine Identität ist innewohnend. Du bist Sohn, du bist eine Tochter Gottes. Ich hatte in meiner Ausbildung im Kniebiss, hatte ich auch viele Psychologiekurse. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was bedeutet Sohnschaft bzw. Tochterschaft? Was umfasst es? Und was ich total faszinierend finde, ist, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Man könnte ja denken, dass Gott lauter so Adams und Evas in die Welt stellt, so völlig irgendwie erwachsene Menschen, schon mit Bart, schön, und dann kannst du losleben. Aber nein, Gott schafft Menschen als kleine Babys, völlig hilflos und auf ihre Eltern angewiesen. Und dann gibt es in der Psychologie was, das nennt man Urvertrauen oder Grundvertrauen. Habt ihr es schon mal gehört? Urvertrauen. Urvertrauen sagt im tiefsten aus, diese Welt ist grundsätzlich ein guter Ort. Ich bin sicher, ich bin geborgen und bedingungslos geliebt von meinem Vater, von meiner Mutter. Ja, und während das Kind in dieser Hand vom Vater oder von der Mutter lebt, erlebt er genau, was Gott am Anfang gesagt hat. Als er die Welt geschaffen hat, hat Gott gesagt, siehe, es ist gut. Und dann hat er den Mensch geschaffen und gesagt, siehe, es ist sehr gut. Und wir wissen durch unsere Theologie, durch die Schriften und auch wenn man älter wird, dann erlebt man Schmerz, man erlebt auch Leiden. Man erlebt, dass diese Welt auch eine gebrochene und eine gefallene Welt ist durch die Sünde, ja. Und trotzdem finde ich es wahnsinnig spannend, dass Gott die Welt so erschafft, dass ein gesunder Mensch in einer gesunden Familie nicht als erstes lernen darf, wie gefallen und kaputt diese Welt ist, sondern als erstes darf ein gesunder Mensch lernen, ich bin geborgen, ich bin in Sicherheit und ich bin bedingungslos geliebt. Und es ist das Gleiche in deinen neuen Identität in Jesus. So wie das Baby in der Hand der Eltern liegt, dürfen wir lernen, uns in die Hand Gottes zu legen und tief zu lernen, ich bin bedingungslos geliebt von meinem Vater im Himmel. Ja, das ist der erste Schlüssel für ein Leben in deiner neuen Identität. Und dann können wir Römer 5, Vers 8 öffnen. Ich habe vor 2 Wochen auch in Backnang gepredigt über das Thema, wie Scham versucht, unsere Intimität mit Jesus anzugreifen, genau von dem Vers, als Gott in den Garten kommt und Adam und Eva verstecken sich. Und das steht in Römer 5, Vers 8, das ist der erste Schlüssel für ein Leben in deiner neuen Identität. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir wissen, dass Gott uns liebt, wir wissen, dass Christus gestorben ist, aber dieser Vers ist so besonders, weil er es ganz klarstellt, Jesus kam nicht, um für dich zu sterben, als du gesagt hast, jetzt ende ich mein Leben. Jesus kam nicht, als du dir gute Vorsätze gemacht hast oder besser warst, sondern als du noch in deiner Sünde warst. Voll von Scham, zurückgezogen, versteckt vor Gott. Sagt Gott, ich erweise meine Liebe zu dir darin, dass ich in Christus komme und mein Leben für dich gebe. Und der Schlüssel für ein Leben in der neuen Identität ist ganz praktisch, diese Liebe Gottes zu empfangen. Ja, das ist nichts Passives. Das kann ganz praktisch erlebt werden. Ich habe eine lange Zeit, ich habe darüber geredet, dass ich mich so sehr immer nach Begegnung mit Gott gesehnt habe, aber ganz besonders, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe Gott verfehlt, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich hatte Scham in meinem Leben, dann war meine erste Reaktion immer, Jesus, jetzt verbessere ich mich. Ich habe mal versucht, 21 Tage lang zu fasten, aber ja, bei mir wird dann sehr schnell aus 21 Tagen Fasten, 21 Minuten Fasten. Und ich versuche oft, mir Vorsätze zu machen, wie ich es besser mache. Und ich habe gelernt, wenn ich in meiner neuen Identität in Jesus leben will, nehme ich manchmal einen Schritt zurück. Bevor ich mich verändere, bevor ich irgendwas besser mache, Jesus, du hast mich geliebt, als ich noch in meiner Sünde war. Und ich empfange das jetzt. Ich empfange deine Liebe. Wow. Ja, da fließt total eine Kraft, eine Intimität. Das ist der erste Schlüssel für ein Leben in deiner neuen Identität. Und mein zweiter Punkt ist, dass dein Leben in deiner neuen Identität etwas Ganzheitliches ist. Ja, was meine ich damit? Deine neue Identität ist ganzheitlich. Ich möchte eine Geschichte erzählen von meiner Zeit aus der Jüngerschaftsschule in Bad Gandesheim. Ich hatte eine große Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Aber ich war nie ein Typ, der total extrovertiert war. Auch vorne vor Menschen reden war überhaupt nicht meins. Und auch so, ich kam nicht so richtig in Beziehungen rein. Und ich dachte, das passt ja gut, weil Bad Gandesheim ist eine große Bibelschule, 300 Leute. Und das Schöne ist, in sehr großen Menschenmengen kannst du sehr leicht untergehen in der Masse. Niemand sieht dich so wirklich. Und ich dachte, das passt perfekt. Ich habe mich jeden Abend mit Gott eingeschlossen. Es waren so kleine Gebetsräume, 1 Meter mal 1 Meter. Und ich dachte, ich schließe mich stundenlang ein und ich warte, was passiert. Und das Krasse ist, weil Gott gut ist, Gott ist wirklich aufgetaucht, hat mein Leben total dort in diesem Gebetsraum verändert. Aber dann bin ich aufs theologische Seminar und plötzlich waren es keine 300 Schüler mehr, sondern 20 Schüler. Und ich hatte immer noch meine Zeit mit Gott, aber irgendwie lief es nicht mehr so ganz. Und ich dachte, Gott, was ist los? Und plötzlich haben Menschen angefangen mich zu fragen, Benny, wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Was spricht Gott zu dir? Ich konnte es am Anfang kaum glauben, aber es war eine besondere Person. Danny Brown ist ein guter Freund von mir geworden, der wirklich, ich sag manchmal, hat mein Leben gerettet. Er hat einfach immer weiter gefragt, wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Wofür kann ich beten? Er ist so wertvoll. Ich habe angefangen, ihm auch zu vertrauen, mich zu öffnen. Und obwohl diese intimen, starken Zeiten mit Gott vielleicht ein bisschen weniger waren in der Zeit, habe ich auf der anderen Ebene in meinen Beziehungen total was dazugelernt. Und was Gott mir beigebracht hat in dieser Zeit, ist, dass dein Leben und deine neue Identität in Christus, das ist nicht wie ein Kuchen mit 10 Stücken. Ja, hier ist meine Beziehung mit Gott und wir sind ja gute Christen. Deswegen kommt die Beziehung mit Gott auf Platz 1, sagen wir immer. Habt ihr es auch gehört? Gott, auf Jesus auf die 1. Ja. Aber dann hast du noch deine Beziehungen, vielleicht deine Familie, deine Kinder, deine Freundschaften. Dann hast du den ganzen Bereich von deiner Arbeit, vielleicht deine Gesundheit, deine Finanzen, dein Hobby, dein Sport, was auch immer. Und dann hast du so einen Kuchen mit 10 Stücken und es ist irgendwie alles total aufgetrennt. Aber du versuchst immer, Jesus auf der 1 zu halten, ja? Und da gibt's eine Geschichte dazu, die ist ein bisschen dubios. Ich meine, die steht in 1. Könige 3. Ich hab's gar nicht aufgeschrieben. Ich meine 1. Könige 3. Aber ich glaube, viele kennen die Geschichte von dem weisen König Salomo. Und da kommen jetzt 2 Frauen vor diesen weisen König Salomo, die beide ein Kind hatten. Und in einer Nacht ist eines der beiden Kinder gestorben. Und jetzt kommen die Frauen zum König und die eine sagt, es war nicht mein Kind, das gestorben ist, sondern das Kind der anderen Frau ist gestorben und in der Nacht hat sie meins genommen und ihr totes Kind zu mir gelegt. Die andere Frau sagt, nee, es war andersrum, sondern mein Kind lebt und ihr ist es gestorben. Also alles irgendwie ein bisschen eine dubiose Situation. Und der weise König Salomo sagt, okay, ich habe eine Lösung. Ihr sagt beide, das Kind gehört euch, bringt mir ein Schwert. Und mit diesem Schwert zerteilen wir das Kind und jeder kriegt eine Hälfte. Kennt ihr das, wenn ihr so das Alte Testament lest und ihr denkt euch, okay, andere Zeiten. Und ich habe die Geschichte nie so ganz verstanden, dachte, okay, Salomo ist weise, hat jetzt ein gutes Urteil gefällt, weil natürlich die echte Mutter, ja, ich habe über die Liebe von einem Elternteil zum Kind geredet, die echte Mutter sagt, nein, bloß nicht, zerschneide nicht das Kind, sondern gib es der anderen Frau, aber lass es leben. Und ich habe gebetet und ich hatte das Gefühl, dass der Heilige Geist mir eine allegorische Auslegung zu dieser Stelle gibt. Also egal, was du über Allegorie auch denkst, aber ich finde, es ist ein gutes Symbol dafür, dass jeder Mensch versteht, dass da, wo Leben aufgeteilt wird, zerschnitten wird, da hört Leben auf. Die Mutter wusste genau, wenn das Kind zerteilt wird, dann hat es kein Leben mehr. Und ich glaube, die Allegorie liegt darin, dass der weise König Salomo, ja, steht für Weisheit. Weisheit erkennt, dass neues Leben in der neuen Identität nicht in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden soll, sondern Jesus will in jedem Lebensbereich Teil sein. Er will nicht, dass du irgendwas für ihn bloß erreichst, sondern er will durch dich leben. Ja, da bist du nicht sonntagmorgens in der Kirche der Christ und auf deiner Arbeitsstelle der Mechaniker oder die Erzieherin, sondern du bist überall, wo du hingehst, Kind Gottes und darfst dieses Licht durch dich scheinen lassen. Ich glaube, eine der großen Gefahren ist, die der Feind versucht, den Kindern Gottes zu sagen, sei doch ein guter Christ sonntagmorgens. Komm in die Gemeinde, ist okay. Weißt du was? Setz Jesus sogar auf die Nummer 1 in deinem Leben. Du darfst sogar deinen Zehnten geben. Aber den Lebensbereich, die Sucht, die Beziehung, halt's zurück, teils auf, sagt der Feind vielen Gläubigen. Und da, wo Leben aufgeteilt wird und Jesus nicht alles durchdringen darf, was passiert da? Wir kennen es aus der Erfahrung. Da, wo Sünde wächst und wir es versuchen zu verstecken, wir wissen, was passiert. Leben hört auf zu fließen. Hört Leben auf zu fließen. Und der zweite Schlüssel für ein Leben in deiner neuen Identität ist ganzheitliche Hingabe zu Jesus. Wie diese Frau, sie hat gesagt, vielleicht verliere ich alles, vielleicht verliere ich mein Kind, aber ich will nicht, dass das Kind sein Leben verliert. Deswegen gebe ich es hin. Genauso darfst du zu Jesus dein Leben ganzheitlich hingeben. Sagen, Jesus, vielleicht verliere ich diese Beziehung. Vielleicht muss ich mein Hobby für eine Zeit aufgeben, weil es irgendwie den Thron in meinem Herz einnimmt. Aber ich will die Beziehung und dieses Leben, das nur du geben kannst, will ich nicht verlieren. Das ist der zweite Schlüssel, ganzheitliche Hingabe zu Jesus. Und der letzte Punkt, der dritte Punkt, deine neue Identität in Jesus wartet darauf, ausgelebt zu werden. Ich musste im Oktober oder November irgendwann für mein Studium eine Präsentation machen über Römer 7, Römer Kapitel 7, irgendeine Exegese und durfte da die Theologen lesen und die Forscher, die darüber reden. Und eigentlich ist diese Predigt über das Thema Identität in dem Moment auch geboren, weil es einen ganz tiefen Prozess in mir angefangen hat. Römer 7 ist dieses Kapitel, wo Paulus berühmterweise darüber redet, das, was ich tun will, das, was ich möchte, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich doch. Da sagt er, ich fürchterlicher Mann, wer hilft mir, wer rettet mich aus dieser schweren Situation? Ich habe es gelesen und die Theologen sagen, ja, Paulus redet hier über sein altes Leben vor Jesus, ja, seine alte Identität. Und dann, wenn du heute Nachmittag ein bisschen Zeit hast, lies mal Römer 8. Ich finde, es ist das großartigste Kapitel in der ganzen Bibel. Da geht es darum, ja, alle Dinge, die Christus lieben, dienen ihm zum Besten. Und da kannst du lesen über deine neue Identität. Ja, da heißt, es ist nicht mehr der Geist der Furcht, sondern der Geist der Sohnschaft, der in uns lebt. Der ruft, aber Vater, es ist ein großartiges Kapitel, ja, dein Leben in deiner neuen Identität. Und die Theologen sagen, Römer 7, was ich will, tue ich nicht und was ich nicht will, tue ich doch, ist ein Leben in der alten Identität. Und ich saß ehrlich gesagt vor meiner Präsentation und ich dachte mir, Gott, irgendwie lebe ich häufiger in Römer 7 als in Römer 8. Ich lebe häufiger in dem, dass ich mir Vorsätze mache, die ich irgendwie eine Viertelstunde nicht halt. Ich denke mir, ja, das nächste Mal, wenn vielleicht meine Verwandten blöd zu mir reden, sagen, ja, was soll das eigentlich mit dieser Theologie? Ja, dann reagiere ich gelassen und irgendwie klappt es nie. Und ich denke mir, sag mal, bin ich schizophren? Oder wieso sage ich das eine und mache das andere? Die Kinder Israel kannten dieses Problem sehr gut. Ja, wir kennen die Geschichte von Mose, brennender Dornbusch, ich bin der, ich bin, und Mose geht zum Pharao, lass mein Volk ziehen, und dann kommen 10 Plagen, und das Volk Israel darf durch das Rote Meer in die Freiheit ziehen. Ja, wir kennen die Geschichte. Und man könnte denken, nach diesem Auszug kommt jetzt das glorreiche gelobte Land. Ey, aber was erstmal auf die Kinder Israel gewartet hat, war die Wüste. Die Wüste, und was eigentlich schockend ist, ist, dass bis auf zwei Personen, Josua und Kaleb, das ganze Volk immer wieder 40 Jahre in der Wüste im Kreis gelaufen ist. Und wieder eine Runde, und wieder eine Runde. Eigentlich freigesetzt aus Ägypten in die neue Identität, aber Ägypten hat immer noch in ihren Herzen gelebt. Und in ihren Herzen sind sie immer wieder zurück nach Ägypten, bis diese ganze Generation in der Wüste gestorben war. Und wenn ich ehrlich bin, lebe ich selber so oft nicht in dieser neuen Identität von Freiheit, von Intimität mit Jesus, sondern ich merke, dass diese alte Person, die alte Identität immer wieder zum Vorschein kommt und ich im Herzen so oft selber zurück nach Ägypten gehe. Und in 2025, als ich diese Präsentation vorbereitet habe, hat Gott zu mir gesprochen. Wenn du in Freiheit leben willst, darfst du lernen, was es heißt, von deiner neuen Identität zu leben. Das ist eine Entscheidung. Du musst nicht mehr in der alten Person leben, sondern du darfst Neugier haben. Was wäre, wenn ich diese neue Identität nicht nur in meinem Herzen trage, sondern wenn sie angefangen wird, ausgelebt zu werden. Das ist der dritte Schlüssel für ein Leben in deiner neuen Identität. Es wartet darauf, dass du deine neue Identität in Jesus auslebst. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen für einen Moment. Jesus kam von seinem Thron der Herrlichkeit auf die Erde. Und er hat Gutes getan, er hat die Kranken geheilt, er hat sogar Dämonen ausgetrieben und Hoffnungslosen Hoffnung gebracht. Und an diesem Abend in Gethsemane hat er metaphorisch diesen Kelch in die Hand genommen. Das ist der Kelch, in dem meine Schuld und deine Schuld war. Deine Scham, die du vielleicht mit dir rumträgst. Kelch mit diesem Zorn Gottes. Er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat deine Schuld getragen, ist in die Unterwelt gefahren und die Unterwelt hat gebebt, weil sie Jesus nicht halten konnte. Und am dritten Tag ist er durch den Heiligen Geist von den Toten auferstanden und zum Vater gegangen und hat seinen Heiligen Geist auf seine Söhne und seine Töchter ausgegossen, um sie zu Kindern Gottes zu machen. Und wenn du heute Morgen hier bist, sind zwei Personengruppen, die ich einladen will. Entweder hast du noch nie gehört, dass du durch Christus eine völlig neue Identität bekommen kannst, dass Jesus dein Erlöser und dein Herr sein will, dann bist du die erste Personengruppe, die ich einladen will. Oder zweitens, du siehst dich in den Kindern Israel, die immer wieder im Kreis in der Wüste laufen, die eigentlich schon die neue Identität haben, aber sie noch nicht wirklich ausleben. Wenn du sagst, ich gehe immer wieder im Kreis, dann bist du die zweite Personengruppe, die ich einladen will. Wozu ich dich einladen will, ist, dass du dein Herz jetzt öffnest und sagst, Jesus, ab heute will ich diese neue Identität annehmen und sie ausleben. Während jedes Auge geschlossen ist, möchte ich fragen, als Zeichen vor Gott, wenn du eine von diesen zwei Personen bist, heb doch mal deine Hand vor Gott hoch. Heb mal deine Hand vor Gott hoch und empfang jetzt einfach in diesem Moment die neue Identität, die Jesus dir zuspricht, als dein Sohn, als deine Tochter, die auch Wunden heilt, wo du vielleicht gelernt hast, ich muss Leistung bringen, ich muss es besser machen, dass Gott mich liebt. Aber Jesus sagt, du bist mein geliebtes Kind und bevor du irgendwas fixen musst, habe ich dich je und je geliebt. Und Jesus, ich bete, dass wirklich jedes Herz, das sich dir jetzt öffnet, mit deiner Liebe überflutet wird. Vater, zieh du ein, Jesus, da wo Identität noch nie erneuert wurden, wo du noch nie in ein Herz gekommen bist. Sei du heute Morgen der Herr und der Erlöser von uns allen. Und Jesus, da wo Schuld und Scham jetzt heute Morgen Menschen plagt, da bete ich, dass du Identität erneuerst. Ab heute proklamiere ich, dass du nicht mehr in der alten Identität in der Wüste leben musst, sondern alle Dinge sind neu geworden. In Jesu Christi Namen. Amen und Amen. Darfst die Hand wieder runternehmen und die Augen aufmachen. Lass uns Jesus einen Applaus geben für das, was er getan hat.